Mehr Menschlichkeit im Business. Bei Themen rund um New Work, New Learning und Diversity. Mit Gili Weiss und Timothy Tasch. Willkommen bei Taschenweisheiten.
Hier gibt es nämlich schon einige Fragen. Das liebe ich. Ich bin sehr neugierig. Mach das gerne nochmal auf sichtbar. Und ich lese mal, persönliche Fragen. Was hat uns zum Podcast bewegt? Tatsächlich mehr Menschlichkeit im Business. Und die ganz, ganz ehrliche Antwort ist, Timothy wollte gerne einen Podcast haben, ich nicht so sehr. Er hat mich überzeugt und habe ich gesagt, aber nur, wenn ich spielen kann. Das ist die ganz ehrliche Antwort. Aber eigentlich geht es uns beiden um mehr Menschlichkeit im Business. Das heißt, so ein paar Gedankenanstöße mit reinzugeben und eben auch die Möglichkeit, Themen, die nicht so einfach sind, mit mehr Leichtigkeit auch zu besprechen. Das ist ein Spiel, das könnt ihr theoretisch nachmachen, einfach so. Und vielleicht auch mal da in euren Zugehörigkeitsgruppen einchecken zu können. Wie ist es denn da eigentlich mit dem Gefühl von Zugehörigkeit oder auch Gesundheit? Das ist eine relevante Frage, die wir eigentlich nie stellen.
Ein Satz ergänzt sich zu dem Podcast. Ja. Ihr habt das sicherlich auch. Wir haben einfach Menschen, Gastpersonen in unserem Umfeld, die einfach richtig kluge Sachen machen und kluge Sachen sagen. Und wir hatten beide oft das Gefühl, wir führen so viele Gespräche, wo wir rausgehen und das Gefühl haben, warum hat das niemand aufgenommen? So, warum hören das andere Menschen nicht?
Ja, wichtig. Ja, danke für die Ergänzung. Ja. Ich lese mal die nächste Frage vor. Was sagt ihr zu den negativen Aspekten von Zugehörigkeit? Zum Beispiel Peer Pressure oder ausgeschlossen werden, wenn man plötzlich, in Klammer, nicht mehr zu einer Gruppe dazugehört.
Total gut, wir haben noch gar nicht über die Schattenseiten von Zugehörigkeit gesprochen und ich hatte es eben so im Kopf, es waren alles super positive Dinge, die in der Wortwolke assoziiert wurden. Voll schön, weil ich glaube, das ist auch so der erste Impuls, wenn wir das Wort Zugehörigkeit hören, erstmal positiv. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch Schattenseiten, wie wird eine Zugehörigkeit aufgedrückt? Komme ich aus einer Gruppe wieder raus? Habe ich das Gefühl, ich müsste einen bestimmten Druck nachgeben, um weiter dieser Gruppe zugehörig zu sein? Werde ich in dieser Gruppe wirklich gesehen oder würde ich eher zu einer Konformität gezwungen? Also wenn wir in Richtung Sekten und andere toxische Runden denken, ne, dann ist das tatsächlich vielleicht auch Zugehörigkeit einengend oder einmauernd.
Ja. Ich glaube auch, Zugehörigkeit ist zusätzlich der Gedanke, nicht nur, wo möchte ich zugehören, sondern auch, wo möchte ich nicht zugehören. Na, auch die Abgrenzung. Habe ich wirklich eure Antworten, die so unterschiedlich waren, geliebt? Wie als Elternteil kann ich mich dazugehörig fühlen oder nicht? Das hat es eigentlich als Paradebeispiel deutlich gemacht. Also ein Riesenspektrum. Und es gibt sehr, sehr viele Gruppen, denen ich überhaupt nicht zugehören möchte.
Manchmal, ich überlege ganz oft, ob das Gegenteil von Zugehörigkeit Anpassung ist. Und in ganz vielen Kontexten, wo ich gemerkt habe, jetzt passe ich mich gerade an, war das für mich immer ein ganz guter Hinweis, um zu sagen, hey, vielleicht ist das nicht deine Gruppe.
Mhm. Ja. Ich glaube, ein gewisses Maß an Anpassung darf auch oder sollte sogar sein, wenn es um gemeinsame Ziele oder Missionen zum Beispiel geht. Ne? Nur dieses Masking oder Code-Switching, wieder zwei Begriffe, die ihr gerne recherchieren könnt. das ist etwas, was gesundheitlich belastend ist.
Ergänzend dazu habe ich gerade auch nochmal gedacht, im Training spielen wir auch viel mit dem Gedanken von Wertequadrat und es braucht zu allem immer irgendwie ein Gegengewicht. Vielleicht ist das bei Zugehörigkeit eben ähnlich, dass das Extreme von Zugehörigkeit vielleicht genau zu diesem Anpassungsdruck führt und das wiederum ja auch Stress auslösen kann und gesundheitliche Folgen haben kann. Vielleicht brauche ich eben genau zu diesem Zugehörigkeitsgefühl auch immer das Gefühl, ich darf auch einzigartig sein. Ich darf auch ich selber sein. Ich darf mit allem kommen, wie ich bin und was ich mitbringe. Vielleicht braucht es dieses Gegengewicht und diese Balance immer zwischen diesen beiden Aspekten, um so das Positive aus beiden Welten aufzuziehen und eben nicht in das eine oder andere Extrem zu gehen. Denn wenn ich nur einzigartig auf Einzigartigkeit poche, ist es vielleicht auch...
Siehst du, dass hier ganz viele Herzchen wieder kommen?
Ach, schön. Vielen Dank.
Das ist so cute. Ich lieb's, dass wir diese Möglichkeit haben, nochmal Reaktionen von euch mitzukriegen. Oh, wie schön. Ich guck mal in die nächste Frage. Was kann man tun, dass Zugehörigkeit nicht nur ein Leitbild bei der AOK bleibt, sondern im Alltag gelebt wird? Sehr relevante Frage.
Super spannende Frage auch. Und jetzt ist mal die Frage, wo fehlt vielleicht auch eine Zugehörigkeit? Und ich glaube, das kann in ganz unterschiedlichen Dimensionen von Vielfalt der Fall sein. Also ich denke gerade zum Beispiel an das Thema Digitalisierung und Alter, was ja ganz oft verknüpft wird, und sich vielleicht abgehängt fühlen von einem technischen Fortschritt. Und dann ist die Frage, wie gut kann ein Unternehmen damit umgehen, zu sagen, nee, ist mir jetzt nicht egal, dass ihr das nicht sofort könnt oder dass ihr da Schwierigkeiten habt, passt euch halt besser an, sondern zu sagen, ach Moment, ihr habt da ein Störgefühl, ihr habt da ein Bedürfnis, ihr habt da sogar richtig Bauchschmerzen und eine Angst, abgehängt zu werden, darauf zu reagieren und Dinge anzubieten und dann aber auch wirklich zielgruppenspezifisch anzubieten. So ist das jetzt ganz großer organisationaler Ebene, und im Team bin ich gedanklich sofort dabei zu sagen, okay, Leitbild ist das eine, das gibt so, wir sind ja bei großen Unternehmen, ne? Das gibt dann das große Unternehmen von oben vor, aber wie lebe ich es denn im Team? Interessiert sich auch Führung, und wir sind heute, glaube ich, noch gar nicht an Führung vorbeigekommen, aber ich habe ganz, ganz oft dran gedacht, interessiert sich die Führung an der Stelle auch für unterschiedliche Lebensrealitäten? Bringt die Führung die an einen Tisch und lässt sie mal austauschen und wir schauen, wer steht eigentlich wo und welche Bedürfnisse gibt es und wie kriegen wir es hin, hier eine Zugehörigkeit zu schaffen? Auch wenn wir vielleicht alle ganz unterschiedliche Voraussetzungen haben.
Das passt doch ganz gut. Ich mache mal eine Überleitung zu, wie gehe ich mit Zugehörigkeiten anderer zu Gruppen um, die ich als negativ erlebe, die andere Personen aber positiv. Also zum Beispiel bestimmte politische Ausrichtung. Jetzt hast du gerade, ne, Bedürfnisse genannt. Ich bin mir ziemlich sicher, Timothy, du hast da eine direkte Antwort drauf.
Wie viel Zeit habt ihr?
Das ist eine riesige Frage. Ne?
Ja, vor allem, das ist eine ganz große Frage, und die würde ich ja splitten in, wie gehe ich privat damit um und wie gehe ich im Organisationskontext damit um. Und da kann ich für die AOK einfach nicht sprechen. Ja, also das, da habt ihr gerade ein Wissensmonopol. Wie ich privat damit umgehe. Also ich begebe mich nicht in politischen Gesprächen hinein, wenn ich, also ich wäre sehr, sehr klar über mein Ziel. Was möchte ich hier bezwecken gerade? Was ist hier mein Ziel? Möchte ich jemand bekehren? Geht es mir hier darum, jemand eine Meinungsumkehr zu machen? Ist das mein Ziel? Oder möchte ich meine eigene Position hier sehr, sehr klar machen? Möchte ich mich abstecken und klarstellen, hey, ich habe meine Werte sind. Ich stehe für eine Gesellschaft, die so und so und so aussieht. Und wenn deine Idee von Gesellschaft die ist, dann kommen wir hier nicht miteinander überein. Oder möchte ich sehr, sehr klar sagen, ich mit Nazis verhandle ich nicht? Ist das, also was ist hier mein Ziel? Und dann wähle ich meine Rhetorik.
Und auch, wollen wir in Beziehung bleiben, ne?
Genau. Also. In was für eine Art Beziehung? Und ist das eine Art von Beziehung, die ich aufrecht halten möchte? Oder muss?
Ja.
Das wäre meine schnelle Antwort.
Ja. Noch eine Frage an euch beide. Wie können wir Zugehörigkeit als Mitarbeitende der AOK für verschiedene Gruppen fördern? Das liebe ich, dass ihr gleich in die Selbstverantwortung geht.
Okay. Jetzt wäre auch total spannend, eure Ideen dazu zu hören. Mhm. Also, vielleicht schaffen wir noch irgendwie so ein Format als Follow-up, wo ihr all das, was euch noch so durch den Kopf geht, uns einfach auch schicken könnt als Ideen. Wenn ihr denkt, ah, da hätte ich gerne nochmal irgendwie was zugelegt, dann tut das sehr, sehr gerne. Vielleicht überlegen wir gleich nochmal, was wir noch anbieten können.
Aber gleichzeitig muss es authentisch sein. Ich finde immer so gerade im Arbeitskontext so, wir machen jetzt Kultur, wir machen jetzt Zugehörigkeit. Ne? Wir gehen diese ganzen großen Themen an, die eigentlich im Zwischenmenschlichen entstehen, die eine krasse Eigendynamik haben. Es war so die Frage, wie kriegt man das authentisch hin? Mit einem großen Programm, und dann sagen wir tada und dann haben wir groß kommuniziert. Ist immer so, ne, manche fühlen es vielleicht auch gar nicht. und dann ist halt die Frage, wo fängt man da an? Ich glaube, im direkten Kontext im Team kann schon ganz, ganz viel passieren. Da bin ich wieder bei psychologischer Sicherheit. Wie stärken wir psychologische Sicherheit in Teams? Wie stärken wir vielleicht aber auch das Wissen um Vielfalt? Das ist unser Job. Ne? Das Informieren, Sensibilisieren, das ist ein ganz großer Aspekt davon. Mhm. Und den stoßen wir immer an, so das Dominosteinchen, und dann gucken wir, wie lange die Reihe so sich weiter fortführt. Aber ja, und dann im Unternehmenskontext ganz global ist mal die Frage, wie stark sind wir vernetzt? Wie gut gehen wir in den Austausch? Und dann sind wir beim Thema Netzwerken. Leider ist unsere Person, die heute vielleicht mehr zum Thema Netzwerke hätte erzählen können, nicht hier heute. Aber wir haben gerade erst angefangen damit zu sagen, wir wollen Netzwerke entwickeln für Menschen in Communities, die sich in den Communities bisher vielleicht noch gar nicht zusammengefunden haben, hier im Unternehmenskontext, aber daraus ganz viel Stärke und Kraft ziehen könnten, wie jetzt ein neues LGBTQ-Netzwerk, aber auch ganz viele andere Dinge, die man da aufbauen kann. Und ich glaube, das sind Anstupser.
Ja, richtig.
Nie die eine Lösung, aber Anstupser, aber keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Aber
ja. Ja. Liebe ich sehr. Und ich gebe euch noch einen Mini-Hack rein, weil ihr so viel über Unterstützung vorhin auch gesprochen habt. Manchmal hilft es auch einfach zu fragen, hey, brauchst du Unterstützung? Wie kann ich helfen? ne, um mich verstanden, gehört zu fühlen und unterstützt zu fühlen. Das ist manchmal schon der einfachste Weg.
Mhm. Und das räumt so Annahmen aus dem Weg. Ne? Mhm. Also, dass wir nicht annehmen, weil jemand so aussieht, wie sie gerade aussieht oder einen Gesichtsausdruck macht, dass wir automatisch annehmen, hey, die Person will gerade geholfen oder gerettet werden. Das ist nämlich auch ein Problem.
Ja.
Und das ist ein optimaler Weg dafür.
Mhm. Ja. Und deine Antwort, Lena, führt gerade zu den nächsten beiden Fragen. Sind weitere Podcasts von Lena und Clara geplant? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mit internen und externen Gästen habt ihr super gemacht.
Vielen Dank. Vielen Dank.
Und auch da nochmal zusätzlich die Frage, also das dürft ihr euch entspannt überlegen, ne? Keine Versprechungen an der Stelle. Was ist eure Hoffnung, mit diesem Podcast oder mit dieser Art von Themen zu erreichen?
Was meine Hoffnung ist, ist, wenn ich ganz groß träumen darf, dann ist es, glaube ich, dass wir das Thema Diversity, Zugehörigkeit, gar nicht als Add-on-Thema verstehen, was wir jetzt zusätzlich noch behandeln und uns damit beschäftigen, sondern dass es immer die Basis für alles ist. Wir haben in unserer Strategie, in unserer Unternehmensstrategie, haben wir ein großes Feld von Mitarbeitenden und Kultur und das ist für mich die Basis. Und wenn ich ganz, ganz groß träume, dann haben wir diese Vorstellung von, das ist genau das, was unser Unternehmen auch ausmacht, die Vielfalt, die wir haben, die Vielfalt, die wir mitbringen. Und das eher als etwas zu sehen, was uns so viel weiterbringt und uns bei so vielen Fragestellungen, die wir jetzt uns stellen im Unternehmen, auch eine Lösung sein kann oder ein Teil einer Lösung sein kann. Vielleicht nicht immer die ganze Lösung, aber vielleicht kann es manchmal so einen kleinen Impuls geben, Vielfalt nochmal aktiver einzubinden.
Voll schön. Du nächst.
Da aufsetzen, ne, die Vielfalt ist da und jetzt ist die Frage, wie können wir nicht nur sagen, ah ja, super, schön, dass sie hier ist, sondern sie auch bestärken in dem, dass sie die Vielfalt ist und hier nochmal drauf eingehen und nicht immer so sehr zu gucken, okay, wie können wir jetzt diesen einen richtigen Weg gehen, zuzulassen, dass es andere Meinungen gibt, die aushalten zu können und darauf Gutes zu reagieren und nicht sofort mit so einem, ah, das ist überhaupt nicht so, wie ich es machen würde. Das ist so das, was wir versuchen hier einzubringen, das Thema Diversitätskompetenz zu stärken und das heißt eben nicht nur zu tolerieren, sondern auch zu respektieren, zu wertschätzen.
Wertschätzung, wichtiger Punkt. Ich finde übrigens eure Fragen extrem wertschätzend, um das nur aufzugreifen. Was macht ihr beruflich? Gilt die an euch oder
ich glaube nicht. Ich glaube, ihr dürft ihre antworten.
Also ihr zwei seid hier im Haus, Diversity ManagerInnen. Was machen wir beruflich? Wir sind selbstständig, wir sind TrainerInnen, BeraterInnen, Coaches, systemisch ausgebildet. Wir haben beide Lehraufträge an Hochschulen, unterschiedliche Hochschulen. Was machen wir noch alles? Ich bilde Menschen aus, die selber TrainerInnen, BeraterInnen, Coaches sind und bin noch Mediatorin.
Projektbegleitung, Prozessbegleitung.
Genau. Und wir sind Podcast-Hosts.
Spielautorin.
Oh ja, Spielautorin bin ich auch noch. Also wir haben viele Rollen, wie ihr merkt, und sind in vielen Unternehmen unterwegs. Und auch da ist unser Zugang mehr Menschlichkeit im Business. Das heißt, wir versuchen, dass Menschen schöner miteinander arbeiten, aber sich auch selber wohler fühlen. Wir haben so drei Schwerpunkte, New Work, New Learning und Diversity, die wir miteinander verknüpfen. Das heißt, die schöne Art zu arbeiten und sich dabei auch noch zugehörig zu fühlen, wäre im besten Fall das Outcome. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Ihr findet uns auf LinkedIn. Welche Erfahrung, die ihr mit Gemeinschaft gemacht habt, ist euch besonders in Erinnerung geblieben?
Timothy, ähnlich wie du, komme ich aus Köln und in Köln definiert man sich sehr über die Stadt. Und Außenstehende fragen sich oft, warum, weil die ist nicht besonders schön. Aber Dinge wie Zugehörigkeit kann diese Stadt irgendwie auf magische Art und Weise. Nicht mit wunderschönen Altstädten und historischen Bauten, die sucht man, glaube ich, vergeblich.
Hamburg.
Hamburg. Aber das Zwischenmenschliche, ob man beim Bäcker steht, ja, ob man verrückt genug ist, Karneval zu feiern, zum ersten oder zum hundertsten Mal. Man lernt Menschen kennen, die man noch nie gesehen hat. Und es ist immer ein, es gibt ja auch diese Aussage, jeder Jeck ist anders. Und das liebe ich an der Stadt so sehr. Weil das die absolute Akzeptanz ist. Komm mit dem, das du hast, komm wie du bist, sei du selbst. Und du darfst ja noch verkleiden, wenn dir das nicht gefällt. Es gibt auch viel am Karneval, das man gern nochmal reformieren darf. Also so mit Blick auf Gleichstellung und den ganzen Ding. Aber der Grundgedanke und der Straßenkarneval, das ist das, was so schön ist, was ich so liebe, an Gesellschaft und miteinander.
Wie schön, da machst du nochmal den größeren Kreis auf. Ja. Mag ich sehr vom Individuellen, von einer kleinen Familien- und Teamstruktur hin zu, hey, auch eine ganze Stadt kann identitätsstiftend sein. Mhm. Lieben Dank dafür. Ich greife mal noch. Uiuiui, wie steht ihr zum Thema parasoziale Beziehungen im Kontext Zugehörigkeit, der wachsenden Einsamkeit in der Gesellschaft und der steigenden Social-Media-Nutzung und Abhängigkeit in Klammern?
Oh wow.
Super spannend.
Ja.
Ja, darüber musste ich in der Tat gerade nachdenken, als du Einsamkeit als junges Problem, also Einsamkeit, ich neige dazu, dass oft in Verbindung mit älteren Generationen zu, also ich glaube auch, ich war eine Zeit lang in der Politik als wissenschaftlichen Mitarbeiter und da wurde das oft eben in diesem Kontext diskutiert und nie in Verbindung mit, was macht das eigentlich mit jungen Menschen, die irgendwie den ganzen Tag TikTok und Instagram doomscrollen. Ich glaube, da ist was dran.
Ich musste an Tokio denken, einsam unter Millionen Menschen, wo das auch ein ganz großes Thema ist, wo dann auch so Dinge entstehen wie gemietete Verwandte. Also ich, das ist gefährliches Halbwissen, aber das habe ich mal gelesen in irgendeinem Zeitungsartikel und fand das als Kompensationsstrategie so krass, wenn man sich das vorstellt und was das auch heißt, was Einsamkeit also bis dahin mit Menschen schon gemacht hat.
Du kannst die ersten KI, wie nennen wir die denn, KI-Avatare generieren, die mit dir sprechen und die Frage da ist ja, können wir sowas wie digitale Zugehörigkeit erzeugen? Also gibt's das? Und kann das positiv sein für, also ich denke da gerade spontan an meinen Bruder, der ja wirklich so ein Gamer ist und jahrelang in seinem Zimmer saß und mit seinen online gespielt hat und wäre das was für ihn und er würde sicherlich sagen, das ist eine Art Beziehung, die er da aufgebaut hat. Das weiß ich nicht.
Ja. Ja. Ich greife mal eine Frage hier auf und mach's ganz kurz in der Antwort. In diesem Raum befinden sich ja grundsätzlich Menschen, die interessiert sind, sich mit diesen Themen privat und beruflich auseinanderzusetzen. Das ist erstmal eine schöne Annahme. Wie geht man mit Menschen um, die dies nicht tun? Angebote machen. Beziehungsangebote, Einladungen aussprechen und immer mit dieser Annahme von Einladungen dürfen auch abgelehnt werden. Also zwingt Menschen bitte nicht dazu, sich damit auseinanderzusetzen, weil das führt nur zu Widerstand. Und wenn ihr so viel Widerstand da habt bei den Menschen, kann das auch gesundheitlich beeinträchtigen, aber ihr erreicht auch nichts. Das kennt ihr vielleicht auch, wenn euch Menschen einen Tipp geben wollen, so eine fremde Person, die euch einen Buchtipp gibt. Vielleicht guckt ihr da noch rein, aber eure beste Freundin oder bester Freund, Buchtipp, ja, auf jeden Fall guckt ihr rein. Aber die Person, die ihr gar nicht leiden könnt, ihr werdet das Buch nicht recherchieren, nicht anfassen. Und so ähnlich ist es da auch. Nehmt ihr einen gesellschaftlichen Wandel und mehr Offenheit für Andersartigkeit in den letzten 10 Jahren wahr? Und wo merkt ihr das in eurem Alltag? Wie eine krasse Frage, auch im Sinne von Diversity Backlash, ne? Der ja gerade heiß diskutiert wird.
Shoutout an der Stelle an dieses Unternehmen, weil wir haben diese Stelle eröffnen dürfen, als es gerade in den USA losging und diverse Firmen ihre Diversity-Programme eingestellt haben und da haben wir hier überhaupt nicht gezuckt. Jetzt sind wir nicht international unterwegs und gleichzeitig ist es trotzdem ein Zeichen für die Gesellschaft, für die Mitarbeitenden. Wir haben dadurch auch viel positive Resonanz bekommen, dass zum Beispiel hier vor der Tür die Regenbogenflagge auch hängt. Also es hat was mit Menschen gemacht. Vielleicht hat es manche Menschen hat es vielleicht auch gar nicht interessiert oder sie haben es gar nicht gesehen, aber ja, das begegnet uns sicherlich überall und ich glaube, dass wir hier eher aber noch in einem Umfeld sind, wo wir diesen Backlash überhaupt nicht so stark gespürt haben, dankenswerterweise.
Und vielleicht, um es nochmal dazu zu legen, auch hier, finde ich, merken wir, dass das Thema Diversity öfter in Diskursen vorkommt, als es noch vor vielen, vielen Jahren war. Das ist mein Eindruck. Vielleicht ist es auch sehr verzerrt. Wenn ich in Diskussionen dabei bin, geht es automatisch irgendwie beruflich dann um das Thema. Und das wäre halt spannend, was ihr beobachtet hier im Unternehmen, ne? Aber meine Beobachtung ist, dass es auch hier im Unternehmen viel, 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 viel präsenter geworden ist. Wir viel häufiger darüber sprechen, auch viel häufiger darüber diskutieren. Und das finde ich erstmal gut, dass wir Diskussionsräume haben, wo wir vieles vielleicht auch mal auf den Tisch legen können, verschiedene Perspektiven anhören können. Das nehme ich schon so wahr, dass wir hier uns extrem gewandelt haben als Unternehmen.
Wie schön. Es gibt so das Dreieck der Inklusion. kann man bestimmt auch recherchieren, wo deutlich wird, wenn ich normalisieren möchte, und da geht es um Normalisierung, ne? Wie häufig spreche ich etwas an, dass es normalisiert ist? Ich muss es erstmal dekonstruieren, um dadurch eben auch zu empowern. Ne? Dass die Menschen, die unterrepräsentiert sind, marginalisiert sind, sich da auch empowered fühlen, sich zugehörig fühlen, im besten Fall dann am Ende. Und ich kann das nie gleichzeitig. Das geht nie gleichzeitig. Deswegen, es ist ein Wandel. Darum finde ich die Frage sehr schwer zu beantworten. Auf jeden Fall gibt es mehr Sichtbarkeit und dadurch auch mehr Normalisierung, weil es auch mehr Repräsentanz gibt, auch in den Medien, in Filmen, in Serien und Ähnliches. Da wird genickt. Das wäre so mein Take darauf. Eine letzte Frage haben wir noch und ihr dürft euch schon mal überlegen, was ihr heute aus der Folge mitnehmt, und ihr könnt euch schon mal überlegen, ob ihr doch nochmal aufzeigen wollt und Jürgen losschicken wollt, um nochmal eine letzte Frage ins Mikrofon zu sprechen. Weshalb korrelieren häufig der soziale Stand und das Gefühl von Zugehörigkeit als Status zu definieren, also Zugangsvoraussetzungen zu definieren, miteinander? Die Frage ist für mich sehr relevant, weil für mich soziale Herkunft ein Riesenthema war. Die Korrelation, weiß ich gar nicht, ob die tatsächlich so vorhanden ist und ob die jetzt anders vorhanden ist als bei anderen Diversitätsdimensionen. Ich sag's mal mit Stuart Hall, wir und die anderen, der Westen und die anderen. Wir Menschen neigen dazu, uns immer zugehörig zu fühlen in Abgrenzung zu etwas anderes. Ne? Der Tisch ist ein Tisch, weil er kein Stuhl ist, sozusagen. Und wir grenzen uns ab, indem wir auch eurozentristisch ganz häufig eben gucken, wir Europa oder wir Deutschland. Dabei, wenn wir mal fragen, was ist typisch deutsch und was trifft da auf dich persönlich zu? Ne? Das sind ganz unterschiedliche Antworten. Und trotzdem haben wir eine Neigung, uns immer wieder abzugrenzen. Und sozialer Stand oder soziale Herkunft ist einfach sehr stark bemessen. Ne? Also man kann das über Jahrzehnte hinweg mittlerweile sehr gut messen und verdeutlichen, nach außen zu zeigen. Das geht bei anderen Diversitätsdimensionen nicht so deutlich. Deswegen ist da dieses, in meinem biologischen Elternhaus war das ganz häufig dieses, mit der Familie darfst du spielen, mit der aber nicht. Und hier lieber auch nicht. Und es ging in beide Richtungen. Ne? Sozialer Stand nach oben und nach unten. Dieser Vergleich ist etwas, was uns ganz deutlich antreibt häufig. Ich hoffe nicht, dass das für alle Menschen gilt. Aber wir neigen dazu, uns abzugrenzen, um eine Gleichheit wieder herzustellen. Deswegen war mir auch wichtig, bei der Definition von Diversität am Anfang hinzuzufügen, ne? Das ist die Unterschiedlichkeit, die Andersartigkeit und die Gemeinsamkeit. Ne? Das sind immer beide Seiten, die dazu führen. Passt für euch die Antwort?
Total. Absolut.
So, ihr habt jetzt nochmal die Möglichkeit, wenn ihr sagt, oh ja, ins Mikro würde ich gerne nochmal sprechen, auch dann nochmal eben was zu teilen oder eine Frage zu stellen oder abschließende Gedanken. Bevor ich hier nochmal frage, was sind eure Sachen, die ihr jetzt mitnehmt, in zwei Sätzen. Hat jemand das Gefühl so, hey Jürgen, bitte, ich wollte dich nochmal in meiner Nähe haben?
Schön, dass ihr dabei wart bei Taschenweisheiten. Habt's gut und bis zum nächsten Mal.